Hey, oh, willkommen, na, sehr schön, dass ihr alle wieder da seid zu einer neuen Folge vom Nordic Way Podcast und heute wieder mit einem besonderen Gast. Wir schicken ganz liebe Grüße nach Nordschweden, wo zumindest laut Instagram Stories das Wetter viel besser ist als bei mir gerade in Bochum. Ich bin ein bisschen eifersüchtig. Die Wiebke ist bei uns von Arctic for Beginners. Hallo Wiebke, schön, dass du
Hey,
da bist.
hey,
hey.
Ja, bevor wir jetzt irgendwie ganz viel über dich erzählen, was wir uns über Instagram und so angelesen haben, stell dich doch einfach selbst vor. Das kannst du wahrscheinlich sowieso viel besser als wir mit unserem angelesenen Wissen.
Ja, hey, mein Name ist Wiebke. Ich lebe seit knapp 3 Jahren ganz im Norden von Schweden oder ziemlich weit im Norden von Schweden und ja, habe vor 3 Jahren, ein bisschen mehr als 3 Jahren angefangen, mein Leben oder beziehungsweise unsere Auswanderung zu dokumentieren. Und mittlerweile ist daraus relativ viel geworden, wie so ein kleiner Job quasi noch nebenher. Und habe da bei Instagram einen Kanal, bei YouTube ein paar Videos und bei TikTok bin ich auch. Und vor allen Dingen habe ich auch einen eigenen Podcast zusammen mit Svea Landschof. Der heißt Hey Schweden und da berichten wir auch von unserem Leben hier in Schweden.
Genau, den habe ich neulich schon durchgesuchtet. Nicht alle Folgen, aber viele Folgen so zur Verbreitung. Und dann habe ich gedacht, ach, ich konnte ja nicht mehr aufhören zu hören. Das war sehr schön.
Dankeschön.
Und auf deinem Blog schreibst du, dass für euer Auswanderabenteuer zuerst Chile ganz oben auf der Liste stand. Warum ist es dann doch Schweden geworden und nicht Chile?
Ja, also ich bin eigentlich, also mein Mann und ich, wir sind beide Lehrer und haben deswegen auch in Schweden einen Job bekommen, weil wir beide als Lehrer arbeiten hier. Und wir haben aber beide Spanisch studiert und auch in Spanien gelebt und hatten immer so den Traum, mal nach Südamerika zu gehen. Aber in der Zwischenzeit, seit unserem Spanien-Abenteuer, ist schon relativ viel Zeit vergangen. Da haben wir Kinder bekommen. Und bevor wir quasi unser drittes Kind bekommen haben, hatten wir auch uns tatsächlich beworben an deutschen Schulen im Ausland in Chile und hatten da 2 Zusagen, haben uns dann aber im Endeffekt nicht getraut, weil es uns doch, ja, vom Sicherheitsaspekt her mit kleinen Kindern haben wir so gedacht, ha, können wir das wirklich machen und so weit weg von der Familie. Und gleichzeitig haben wir halt schon lange Freunde in Schweden und mit denen haben wir darüber auch gesprochen und die meinten, ja, aber wenn ihr jetzt nur im Ausland arbeiten wollt, dann kommt doch nach Schweden, weil in Schweden werden Lehrer gesucht. Das ist schon jetzt relativ lange her, das war 2016, 2017, dass wir das Gespräch hatten. Und da waren wir quasi relativ kurz davor zu sagen, wir gehen nach Chile. Und dann haben aber unsere Freunde gesagt, nee, nee, das geht schon und macht mal, kommt mal lieber nach Schweden, kommt mal lieber zu uns. Und dann kam so ein bisschen die Idee auf, haben wir so überlegt, was gefällt uns eigentlich oder was finden wir eigentlich so toll an Chile? Das wäre halt so ganz im Süden gewesen und auch von der Landschaft her so ein bisschen bergig und wild und einsam. Und da sind wir so ein bisschen ins Träumen gekommen und haben uns gedacht, okay, eigentlich hat man in Europa vielleicht nicht die gleiche Landschaft, aber so von den Bildern her eine ähnliche Landschaft. Und da sind wir dann eher Richtung Schweden umgeschwenkt.
Und seid ihr da dann schon öfter im Urlaub gewesen vorher, oder war das dann wirklich so mehr oder weniger ein Wurf ins kalte Wasser?
Nee, also wir waren in Schweden sehr oft im Urlaub. Dann eigentlich seit, also wir haben unseren Kumpel quasi, der ist Stockholmer, den haben wir in Spanien kennengelernt. Wir haben zusammen in Spanien gelebt und sind seitdem befreundet. Also jetzt auch schon relativ lange, schon seit 12 Jahren sind wir jetzt befreundet. Und meine beste Freundin ist 2015 nach Schweden, nach Stockholm ausgewandert und hat ihren Doktor gemacht an der Uni in Stockholm und ist auch hier geblieben in Schweden. Und dadurch war das dann irgendwie klar, dass es für uns immer so ein Ziel war, wenn wir in den Urlaub fahren, dann wollen wir halt unsere Freunde treffen, die weiter weg sind und haben uns dann immer, waren viel in Schweden im Urlaub. Und ich muss aber dazu sagen, wir kannten den Süden von Schweden sehr gut oder kennen den sehr gut bis Stockholm, so wie die meisten Deutschen. Und dann,
Genau.
ja, so dieses Typische. Und dann kam so ein
Danach
bisschen,
kommt nichts mehr, ne?
genau, dann war irgendwie so ein bisschen weißer Fleck auf der Landkarte, muss ich schon sagen. Und dann war da so ein bisschen die Idee, dann hat unsere Freundin gesagt, ja, aber wenn ihr nach Schweden kommt, dann guckt doch erstmal im Norden, weil da werden ganz viele Arbeitskräfte gebraucht und gesucht. Und wir waren so ein bisschen, ja, wir wussten auch nicht, wie lange wir auswandern. Wir haben erstmal ein Jahr uns quasi beurlaubt in Deutschland. Also mein Mann und ich habe an einer freien Schule gearbeitet, das heißt aber mein Job war auch immer noch, wurde freigehalten, wurde immer noch gesagt, ja, du kannst jederzeit zurückkommen. Und dadurch war das eigentlich ein relativ entspanntes Auswandern. Wir haben uns nur gesagt, wir brauchen mal ein Jahr was anderes, wir wollen wieder ins Ausland und wollten auch gerne, dass unsere Kinder so ein bisschen was anderes sehen, außer jetzt, also mitkriegen, dass woanders andere Sprachen gesprochen werden und einfach so ein bisschen ihren Horizont auch erweitern. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir gucken mal nach Jobs und sind dann tatsächlich im Norden fündig geworden. Dann ging das auch alles total schnell. Also wir haben innerhalb von kürzester Zeit einen Job in Lycksele bekommen. Das ist ja hier in Lappland. Und da haben wir natürlich gedacht, okay, schon mutig. Aber wir haben uns erstmal ein Jahr gegeben und dann wollten wir entscheiden, ob uns Schweden dann immer noch gefällt, ob wir hier bleiben wollen, ob wir wieder zurück nach Deutschland gehen in die alten Jobs oder ob wir sogar im Norden bleiben. Aber das konnten wir uns tatsächlich erst gar nicht vorstellen, weil wir dachten, naja, ein Jahr hält man es vielleicht aus in der Dunkelheit und mit diesem Winter. Und da ist ja wahrscheinlich eh nichts los und so. Und es war halt so ein großes Abenteuer. Aber im Endeffekt hat es uns so gut gefallen, dass wir jetzt hier geblieben sind und immer noch recht weit oben im Norden wohnen. So knapp auf dem 65. Breitengrad wohnen wir. Schön.
Krass, wir hatten jetzt echt schon mehrere Podcast-Gäste, denen die Dunkelheit tatsächlich auch sehr zusagt, weil das ja in Deutschland auch so ein abschreckendes Ding ist, ne? Für
Ja,
viele, dass sie
genau.
denken,
Also
oh mein Gott, da ist es mega dunkel.
wir hatten halt auch gedacht, dass es ganz schrecklich ist. Also wir hatten eigentlich dieses Bild von Lappland, was glaube ich die meisten Leute in Deutschland haben. Wir dachten, okay, es ist eigentlich immer nur kalt, es ist furchtbar dunkel und man wird dann wahrscheinlich nur drinnen hocken und nichts machen können und es wird wahrscheinlich total extrem. Im Endeffekt ist es aber ganz anders. Also das ist halt das Verrückte.
Ja. Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, dass du und dein Mann, dass ihr Lehrer seid und dass ihr schnell was gefunden habt, jobmäßig. Musstet ihr dafür C1-Sprachkenntnisse nachweisen, oder konntet ihr einfach mit Deutsch oder Englisch dann unterrichten?
Also tatsächlich ist es so, dass ich ja Deutschlehrerin bin und da gibt es, soweit es jetzt auch, ich denke mal, kann man das auch so sagen, gibt es ein bisschen andere Bedingungen für Lehrer. Also man sollte natürlich die Sprache können, aber prinzipiell wird es in Schweden einfach sehr gern gesehen, wenn man als Muttersprachler unterrichtet und auch gefördert. Und tatsächlich mussten wir erstmal gar nichts können. Und also als wir das Bewerbungsgespräch hatten, das hatten wir auf Englisch. Und das war für die Schule total in Ordnung. Die fanden es eigentlich total spannend. Und vor allen Dingen ist der Personalmangel einfach so groß, dass die wirklich froh waren, dass sich jemand beworben hat. Also es klingt verrückt, aber so ist es halt leider. Und dann sind wir natürlich, wir haben uns vorbereitet, wir haben vorher uns, da war das irgendwie noch nicht so richtig mit so Online-Kursen, muss ich sagen. Ich kann sein, dass Nordic Way das schon gemacht hat, aber so flächendeckend war es noch nicht. Deswegen haben wir uns das im Selbststudium beigebracht. Mein Vorteil war halt, dass ich in Rostock studiert habe. Also wir kommen aus Berlin, aber wir haben beide in Rostock studiert und haben. In meinem Germanistikstudium hatte ich halt sehr viel Niederdeutsch und auch musste halt auch niederdeutsche Texte übersetzen und habe sehr, sehr viel zu dem Thema studiert, einfach zu dieser Sprachentwicklung in Skandinavien. Und habe vom Lesen her das schon sehr, sehr leicht gehabt durch dieses Studium, würde ich sagen. Und dann lernt man ja auch die Lautverschiebungen und so weiter. Das ist ja im Endeffekt im Niederdeutschen sehr ähnlich wie in den skandinavischen Sprachen. Und ich bin tatsächlich sehr schnell dann reingekommen, aber ich muss auch dazu sagen, dass wir halt viele Sprachen schon gelernt haben, also Spanisch, Französisch, ich kann ein bisschen Polnisch, habe immer auch an der Uni gearbeitet und habe da immer Englisch gesprochen viel. Also das heißt, ich habe auch von Anfang an in Deutschland, obwohl ich Englisch nicht studiert habe, habe ich immer als Englischlehrerin gearbeitet und ich habe dann halt hier auch eine Stelle bekommen als Deutsch- und Englischlehrerin. Und mein Mann war halt eher, für ihn war es halt ein bisschen schwieriger, weil er ist halt kein Sprachenlehrer und für ihn ist es halt nicht so leicht, da reinzukommen ohne Sprache. Der hat nämlich Geschichte und Biologie studiert, konnte aber halt auch Spanisch, weil er auch in Spanisch studiert hat. Und dann sind wir es eher so mit im Spanischunterricht mit drin gewesen und hat jetzt eher so als Assistent gearbeitet und arbeitet jetzt seit 2 Jahren auch als ja, NO heißt es hier in Schweden, also als Naturwissenschaftslehrer.
Wie unterscheidet sich denn der schwedische Schulalltag vom deutschen, wenn du jetzt direkt beide Systeme vergleichst? Du hast gesagt, du hast an einer freien Schule gearbeitet vorher. Ist das sehr anders oder gibt es auch Parallelen zwischen den
Also
beiden Schulsystemen?
man muss ein bisschen unterscheiden. Mein Mann und ich sind beide ausgebildete Gymnasiallehrer. Mein Mann hat auch am Gymnasium gearbeitet. Und ich habe erst an der Uni gearbeitet, in der Lehrerbildung und dann habe ich selbst an der freien Schule gearbeitet, weil ich mich eigentlich schon immer so für pädagogische Konzepte interessiert habe und das deswegen auch prinzipiell sehr spannend fand und finde, im Ausland zu arbeiten. Ich habe auch in Spanien an einer spanischen Schule gearbeitet und ich finde es immer total spannend zu sehen, wie läuft es woanders ab. Vor allen Dingen, weil man in Deutschland ja viel meckert über die Schule. Und ich habe vorher in der Waldorfschule gearbeitet und muss sagen, jetzt der Sprung von der Waldorfschule zur schwedischen Schule, der war jetzt für mich gar nicht so groß. Für meinen Mann, der vom Gymnasium kam, war das halt ein riesiger Unterschied. Denn das schwedische Schulsystem ist ja ganz anders organisiert. Also die Grundschule beginnt mit der Förschule-Klasse und geht bis zur 9. Klasse in der Regel. Und dann fängt erst das Gymnasium an. Und ans Gymnasium gehen halt alle Schüler in Schweden und machen da ihre Berufsausbildung auch im Gymnasium. Das heißt, jemand, der eher so praktische Berufe wählt, der macht halt seine, wie so eine, wie in Deutschland die Ausbildung, macht der halt im Gymnasium. Und jemand, der mehr an die Universität gehen will, der macht eher eine theoretische, einen theoretischen Gymnasialgang. Ich weiß nicht, was man es so nennen kann auf Deutsch, aber so macht das vielleicht Sinn. Und ja, also was der größte Unterschied sicherlich ist im Vergleich zur deutschen Schule, ist, dass man sich halt hier duzt und dass die Lehrer und Schüler ein ganz anderes Verhältnis zueinander haben als an der deutschen Schule. Also man muss halt sehr mit Beziehungen arbeiten oder an Beziehungen arbeiten, weil Noten in Schweden generell keine sonderlich große Wichtigkeit haben im Vergleich zu Deutschland. Und natürlich, weil es eine allgemeinbildende Schule ist bis zur 9. Klasse, das heißt, viele Schüler, die man in Deutschland, ja, die ich halt nie am Gymnasium sehen würde, sind halt jetzt Schüler in meinen Klassen. Also das ist einfach, muss man einfach so sagen. Und es ist ja auch ein sehr inklusives Schulsystem. Das heißt, wir haben auch Schüler, die ja, starke Beeinträchtigungen haben. Also zum Beispiel haben wir eine blinde Schülerin oder es gibt auch Schüler mit, die halt nicht gut hören können. Da braucht man dann extra Anpassungen im Unterricht, dass wir halt zum Beispiel Mikrofone haben und so weiter. Also es gibt halt eine große Anpassung einerseits und in der Theorie ist es auch alles sehr, sehr gut und in der Praxis ist halt immer so die Frage, das ist wahrscheinlich in jedem Schulsystem der Welt gleich, dass man halt auf dem Papier sieht alles super gut aus und in der Realität ist es nicht immer so 100% umgesetzt. Und jetzt arbeite ich ja auch schon seit 3 Jahren hier als Lehrerin, das heißt, man fängt natürlich auch an, so ein bisschen zu gnällen, also ein bisschen zu meckern. Und deswegen, aber ich kann mich noch erinnern, als wir hergekommen sind, waren wir erstmal total begeistert, weil das halt viel mehr unserem Arbeiten an sich entspricht und wir das halt aus persönlichen Gründen nicht so gut finden, die Schüler so schnell aufzuteilen und in leistungsstarke und leistungsschwache Schüler zu unterteilen. Aber es bringt halt auch viele Schwierigkeiten mit sich, wenn man halt, weil jetzt momentan die Klassen immer größer werden, weil wir einfach zu wenige Lehrer haben. Und ich werde jetzt im nächsten Schuljahr sind dann halt eben auch die Klassen teilweise mit 30 Schülern gefüllt und also SchülerInnen. Und das ist halt gar nicht mehr so leicht, dann alle unter einen Hut zu bringen. Und gerade die Leistungsstarken fallen halt in dem Schulsystem sicherlich häufig ja, unten durch, muss ich sagen, weil man orientiert sich dann schon an denen, die halt Probleme haben in der Schule.
Würdest du generell sagen, dass du das Schulsystem in Schweden besser findest als in Deutschland?
Ich finde es total schwer, mit besser und schlechter so darüber zu reden. Also ich finde, alles ist, also nichts ist so wie in Deutschland, wo man immer alles schwarz und weiß sieht. Das ist für mich sehr deutsch geworden irgendwie in den letzten Jahren. Es ist immer so oder so und so ist es halt nicht. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich muss schon sagen, dass ich manchmal auch das Gymnasium vermisse und einfach denke, es wäre auch cool, mit Schülern zu arbeiten, die halt einfach alle besser, sag ich mal, die gleicheren Voraussetzungen haben, als diese sehr heterogene Schülerschaft zu haben. Das macht's, würde es für mich als Lehrerin öfter mal leichter machen. Und was ich halt schon ein bisschen schade finde manchmal in Schweden, ist halt so die Motivation zum Lernen, dass die halt sehr, sehr niedrig ist, besonders hier im Norden, weil es hier einfach sehr viel mehr Arbeitsplätze gibt als Menschen, die quasi auf den Arbeitsmarkt kommen. Und man kann halt sehr viel Geld verdienen, auch ohne dass man sein Gymnasium geschafft hat, quasi, dass man eigentlich keinen Schulabschluss hat. Dann geht man eben in die Mine und verdient unglaublich viel Geld. Also es gibt einfach sehr viele Arbeitsplätze und dadurch ist halt für viele die Schule sehr, hat einen sehr niedrigen, ja, Standard, sage ich mal, in ihrem Leben. Und das ist manchmal ein bisschen schade, weil ich würde es halt auch ein bisschen manchmal cooler finden als Lehrerin, wenn ich halt auch Schüler hätte, die halt ein bisschen motivierter sind, sagen wir mal so. Aber das ist eben das Gute für mich ist halt, ich bin da eher so eine Person, die gerne dann auch eher so Beziehungen mit den Schülern quasi eingeht. Also es klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn man jetzt kein Lehrer ist, aber ich glaube, die Lehrerinnen wissen, was ich meine. Also dass man halt wirklich, man muss halt sehr viel Beziehungsarbeit leisten, dass die Schüler einen quasi mögen und für einen, also klingt jetzt total komisch, aber dass sie halt nicht unbedingt lernen, weil sie jetzt Deutsch so toll finden, sondern weil sie halt lernen, weil sie vielleicht den Unterricht cool finden oder weil sie mich halt nett finden und dann quasi da die Motivation so draus ziehen, weil die Noten motivieren sie halt null. Das ist ihnen halt total egal, ob sie jetzt ein E haben. Solange es kein F ist, keine 6, sind alle anderen Noten vollkommen egal. Aber ich finde, als Mutter finde ich das Schulsystem auch nicht schlecht, aber da ist eben auch wieder so, da komme ich dann eben auch so, kommt das Deutsche so ein bisschen bei mir durch, wo man halt in Deutschland die Schule sehr wichtig findet, dass es mir dann manchmal auch ein bisschen zu laissez-faire ist, so, ne? Deswegen, meine Kinder gehen inzwischen auf eine internationale Schule hier und das ist halt für uns perfekt. Das ist das britische Schulsystem und das ist für mich gerade so die perfekte Mischung aus dem Deutschen und dem Schwedischen, weil ich glaube, das Deutsche und das Schwedische ist so wie Plus und Minus auf der Skala. Also das kann man teilweise echt so sagen. Und das Britische ist genau in der Mitte und jetzt sind die halt auch super in Englisch und so und ja, das finde ich halt auch ganz cool. Aber ich finde es aus Sicht einer Mama schon gut, dass es halt eben diesen Leistungsdruck nicht so gibt wie in Deutschland, vor allem wenn die so klein sind.
Ja, den habe ich auch sehr negativ in Erinnerung. Aber eine Sache überrascht mich gerade, dass es in Lappland eine internationale Schule gibt. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, also ich glaube, das ist eh so. Das kann sich auch die Leute in Schweden nicht vorstellen, wie das hier oben ist. Und wenn ich das meinem Kumpel aus Stockholm, mit dem habe ich mal so ein bisschen darüber geredet und habe so erzählt, wie unser Leben hier ist. Und er meinte so, boah, das klingt, als wärt ihr in so einer Hightech-Stadt in so einem Bärenwald. Also so völlig verrückt, weil man hat sich so, also auch in Stockholm haben glauben die Leute, dass es halt hier nur Natur und nichts anderes gibt. Aber gerade die Stadt, in der wir jetzt leben, Skellefteå oder in der Nähe der Stadt, in der wir jetzt leben, die ist halt extrem modern, extrem hochentwickelt. Und dadurch, dass es halt so viele Expats gibt, die hier auch herkommen, braucht es auch einfach eine internationale Schule. Ja, und deswegen
Ja,
sind unsere Kids jetzt
sehr
da.
cool.
Cool.
Ihr seid ja jetzt mitten in der Pandemie ausgewandert, hast du auf deinem Blog geschrieben. Das war ja irgendwie so 2021. Gab es da besondere Herausforderungen, also jetzt so in Bezug auf Haussuche, Behörden, Integration? Also da war ja sowieso schwierig mit Rüberreisen und Einreisebestimmungen und so. Da kann man ja nicht mal eben gucken und sagen, ach, ich guck mal nach dem Haus oder so. Gab es da was zu beachten?
Ja, also es war tatsächlich war die Pandemie bei uns schon so auch so ein Grund, dass wir gesagt haben, oh, also ich kann mich noch genau daran erinnern, als 2020 die Grenzen geschlossen wurden, weil wir hatten es ja, habt ihr jetzt gerade schon gehört, mit Chile und wieder ins Ausland und so, und Spanien hätten wir auch gern gemacht, aber da gibt es ja keine Jobs und so. Es war jetzt immer so, immer die Überlegung, wieder ins Ausland zu gehen. Und als dann die Grenzen zugemacht wurden, waren wir tatsächlich richtig fertig und haben so gesagt, okay, jetzt haben wir das irgendwie immer vor uns hergeschoben und haben es halt nicht gemacht und haben unseren Traum quasi nicht verwirklicht. Haben uns dann gesagt, okay, also wenn es wieder möglich ist, dann gibt es keine Excuses, so dann machen wir das, dann probieren wir das irgendwie. Und hatten ja in der ganzen Zeit natürlich immer noch Kontakt mit unseren Freunden hier. Und dann war irgendwie klar, okay, dann war halt noch mehr klar, dass es auf jeden Fall Schweden wird, weil es einfach in der Nähe ist auch und wie verrückt die Welt so geworden ist in den letzten 4 Jahren, ne? Also da ist es vielleicht auch nicht mehr auch ein bisschen uncooler, noch so weit weg von zu Hause zu sein, noch weiter weg von zu Hause zu sein. Aber es war tatsächlich so, als wir dann nach dem Haus geguckt haben, weil wir hatten ja den Job, hatten wir im März 21 bekommen. Und dann mussten wir irgendwie nach einem Haus gucken oder irgendeinem Ort zum Wohnen schauen. Und in Schweden ist es ja gar nicht so leicht, Wohnungen, so Miete zu finden. Vor allen Dingen in so kleineren Orten, wie jetzt zum Beispiel Lycksele, war das echt richtig schwer. Und das war ganz lustig, weil wir sind ja auch so ein bisschen hier in den Norden reingekommen durch YouTube. Das klingt auch ein bisschen lustig irgendwie, weil wir haben vorher dann immer ganz viele, hatten wir eh schon so ganz viele YouTube-Videos geguckt, so von Jonna Jinton und Kalle Flodin. Und dann kam irgendwie bei YouTube
Klassisch.
kam so ein Video so reingespült in den Feed von zwei Briten, die nach Nordschweden ausgewandert sind, sich hier ein Haus gekauft haben für sehr wenig Geld. Und haben wir gedacht, so, boah, krass. Und haben wir so ausgerechnet und haben gedacht, so, Mensch, wenn es da so günstig ist, dann ist das ja so, als würden wir ein Jahr die Miete irgendwie sparen und halt davon ein Haus bezahlen. Und dann haben wir natürlich, ja, wir haben ja noch in Deutschland alles verkauft, bla bla, und auch Geld hatten wir ein bisschen gespart. Und haben uns gesagt, okay, das ist jetzt einfach unser Budget. Und unser schwedischer Freund hat dann gesagt, ja, macht mal so eine Anzeige bei Facebook. Und ich dachte so, hä, Facebook benutzt doch keiner mehr, hä? Und er meinte so, nee, nee. Und dann in Schweden ist das noch ein großes Ding. Und da hat er ja auch recht mit gehabt. Dann haben wir so einen Post bei Facebook gemacht und da haben sich tatsächlich welche gemeldet und haben gesagt, hier, wir sind Lehrer, wir haben einen Job an der Schule und wir brauchen halt einen Ort zum Wohnen und haben sich dann welche gemeldet und haben uns ihr Haus zum Kauf angeboten. Also ein wunderschönes Haus für 17.500 Euro und direkt am Fluss, halt wirklich richtiger Schwedentraum. Und dann war halt wirklich das Problem durch die Pandemie, dass wir nicht hinkommen konnten. Also es ist auch unabhängig davon sehr weit weg von Deutschland. Also es sind ja 2000 Kilometer. Das macht man auch nicht mal so eben an einem Wochenende. Die Flugverbindungen auch nicht so super einfach und so weiter und so fort. Und dann hatten wir halt durch diese Vorgeschichte mit YouTube war halt, dass dieses britische Pärchen so eine Patreon-Seite aufgemacht hat. Und ich dachte mir so, ach Mensch, jetzt arbeiten wir beide jetzt. Die sind halt auch noch jung und ich bin jetzt mal so Patreon von denen. Und dann haben die mich angeschrieben und haben gesagt, oh, was ist denn das für ein komischer Name? Wie spricht man den denn aus? Weil mein Name ja für alle sehr seltsam ist, also Wiebke. Und dann bin ich mit denen so ins Gespräch gekommen und mir so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann meinten die, ach, ihr seid Lehrer, ist ja witzig. Unsere besten Freunde hier sind auch ausgewanderte Lehrer aus Deutschland. Und dann sind wir mit denen in Kontakt gekommen und die haben uns dann total geholfen und haben sich für uns das Haus angeguckt und haben geguckt, ob dieses Haus wirklich existiert und wie es aussieht. Ja, genau, das war total cool, weil die waren auch nicht so weit weg, halt eine Stunde entfernt. Und dann sind die hingefahren, haben sich alles angeguckt, haben für uns gefilmt und da konnten wir das ganz gut überbrücken, dieses Problem mit dem zwischenzeitlich halt nicht hinreisen können. Und dann haben wir das Haus gekauft, ohne es selbst gesehen zu haben. Aber ist auch eine Sache, die ich vielleicht nicht jedem empfehlen würde. Aber bei uns hat es toll, toll, toll gut geklappt. Ansonsten kann ich mich jetzt gar nicht an so weitere Einschränkungen erinnern. Also es läuft in Schweden ja sowieso schon alles digital. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, wie es jetzt andersrum gewesen wäre. Dadurch, dass alles irgendwie digital ist und mit gebuchten Zeiten, sind mir da jetzt keine Einschränkungen durch die Pandemie irgendwie bewusst geworden, muss ich sagen.
Und Schweden war ja sowieso ein bisschen lockerer, was so Treffen und Begegnungsmöglichkeiten anging.
Ja, ich glaube auch, aber dass es trotzdem immer so ein bisschen falsch dargestellt wurde. Es wurde ja immer so in Deutschland so getan, als wäre Schweden halt, ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, aber als wäre es da, gäbe es da gar keine Restriktionen oder so, aber es sind halt alles Empfehlungen gewesen und im Endeffekt waren es ja halt die gleichen Empfehlungen wie in Deutschland, aber halt eben nicht als wie vielleicht in Deutschland einfach anders formuliert. Und die Leute haben sich hier auch total gut dran gehalten. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es groß anders war als in Deutschland. Man hat auch Leute mit Masken gesehen, aber es gab halt jetzt nicht so eine Pflicht vielleicht, sondern es war eben eine Empfehlung. Es waren dann alles Empfehlungen.
Und ja, weil die Pflichten aber, glaube ich, auch gar nicht machen dürfen in den nordischen Ländern, glaube ich, ne, wegen dem Grundgesetz und sowas. Also in Deutschland darfst du das ja und dort durfte man es tatsächlich nicht. Deswegen musste es als Empfehlung ausgesprochen werden. Aber ist ja voll cool, dass sich da dann so viele trotzdem dran gehalten haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte schon, ich muss sagen, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern, dass es so enorm anders war. Im Endeffekt ist es aber auch so, dass hier einfach so wenige Menschen leben in Nordschweden, dass es jetzt nicht so viele Situationen gab, wo jetzt irgendwelche riesigen Feiern waren oder so. Ne? Also das ist halt hier ganz auf einem ganz anderen Level, wenn man mal guckt, wie wenige Leute hier auf pro Quadratkilometer leben. Und auch die Stadt, die jetzt quasi hier eben eine internationale Schule hat, ich weiß nicht, wie viele Einwohner, wir haben die ganze Kommune, die ist ja halt ungefähr so groß wie das Land Brandenburg und ich glaube, wir haben so 75.000 Einwohner. Ja. Also es ist halt, das ist dann quasi das ganze Gebiet und die Stadt, die ist halt, weiß ich nicht, hat vielleicht 30.000 Einwohner oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, jetzt nichts Falsches sagen, aber es ist halt einfach alles sehr, sehr viel kleiner als in Deutschland. Also von, und trotzdem hat man halt alles, was man braucht. Also Museum, Theater, keine Ahnung, also viele Restaurants und so. Es ist schon ganz witzig, dieser Kontrast.
Kurze Zwischenfrage, ist Lycksele schön? Also ist es so, ich kann mir da jetzt gar nichts darunter vorstellen. Ich war da noch nie. Also würdest du sagen, es ist eine schöne Ecke, Lycksele?
Also, genau, wir haben das erste Jahr in Lycksele gelebt, jetzt leben wir ja in Skellefteå. Lycksele ist nochmal sehr viel kleiner. Ich glaube, Lycksele hat vielleicht 5.000 Einwohner oder so. Aber ja, es ist auf jeden Fall niedlich. Es ist halt direkt an so einem großen Fluss gelegen und ist eine niedliche Kleinstadt. Aber es ist natürlich dann weit und breit die einzige Stadt da. Es ist halt schon verrückt und man fährt hier oben. Wenn man dann von Lycksele in die nächstgrößere Stadt nach Umeå oder Skellefteå fahren will, dann fährt man halt wirklich, muss man halt tanken in Lycksele, weil die nächste Tankstelle gefühlt kommt dann halt erst 180 Kilometer entfernt. Ne? Also man fährt wirklich durch die absolute unberührte Natur und die Wildnis und hat immer ab und an mal verstreut ein paar einzelne Häuschen. Aber es ist halt sehr, sehr wild und sehr rau auf jeden Fall, aber wunderschön. Also ich mag es halt, dass es diese Wildnis hier oben gibt, die man sonst... Es wird ja auch nicht umsonst die letzte Wildnis Europas genannt. Also es ist schon so, hier ist sehr viel Natur und richtige unberührte Natur.
Muss ich auch sagen. Also so von deinen Bildern, die du postest oder auch von anderen Kanälen, die man so kennt. Also ich liebe das total, diese Weite, die man auch hat. Also man hat einfach wahnsinnig viel, viel Horizont und kann unheimlich weit gucken. Das mag ich total.
Ja, es ist recht hügelig auch, also das ist auch sehr schön, dass es so hügelig ist, überall sehr, sehr wasserreich, sehr viele Seen, sehr viele Flüsse, das ist wirklich richtig schön.
Und ihr seid ja nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Tieren ausgewandert, also mit Hund und Katze. Wie haben die sich denn so an die extreme Kälte gewöhnt?
Ja, tatsächlich sind wir mit diesem Gedanken ausgewandert, es wird einfach super kalt. Und dann kamen wir hier an im Juni und es waren einfach mal 42 Grad.
Krass.
Weil es wird halt hier,
Was?
ja.
Das in Lappland?
Ja, und das denkt man halt immer nicht.
Krass.
Wir haben hier halt kontinentales Klima. Also es ist halt so ein bisschen, wie man sich es von Sibirien oder so vorstellt. Teilweise, ich habe eine Freundin, die kommt tatsächlich aus Sibirien, die sagt immer, es ist hier so kalt, es ist hier viel kälter als in Sibirien.
Krass.
Also es ist absolut kontinentales Klima und das heißt, dass es im Sommer halt sehr, sehr warm wird. Also wir hatten jetzt auch die letzten 2 Wochen immer so um die 30 Grad, also 27, 28 Grad jeden Tag. Und wenn dann vor allen Dingen die Sonne scheint, dadurch, dass wir so weit im Norden sind, das habt ihr vielleicht in Helsinki, ist es ja auch schon anders als in Deutschland, nehme ich mal an. Aber es ist wirklich unfassbar, wenn die Sonne scheint und der klare Himmel ist, dann ist es so heiß in der Sonne, dass man es kaum aushalten kann. Also da wird man richtig gebraten. Und ja, also deswegen war es erstmal gar nicht kalt. Und dann ist es ja so, dann geht es ja so Schritt für Schritt. Also es ist ja jetzt, es sind schon extreme Temperaturschwankungen, auch teilweise von Tag zu Nacht, was eben auch wieder dieses kontinentale Klima mit sich bringt, dass es eben, also zum Beispiel nachts kann es auch jetzt, sind es auf einmal 5 Grad angesagt, habe ich jetzt gesehen. Und tagsüber dann halt fast 30. Also es ist halt schon ein großer Unterschied. Aber man gewöhnt sich dann halt schon so ein bisschen dran. Also man geht so mit dem Flow. Und ich glaube auch für die Katzen war es erstmal ziemlich cool, dass sie halt raus konnten und dass sie so die Wildnis erfahren konnten. Und ja, man muss aber auch sagen, bei denen ist es einfach so, sowohl bei Hund als auch bei Katze, also nicht bei meinem Husky, aber bei meinem alten Hund, den wir aus Spanien mitgebracht haben, die gehen halt nicht gern raus im Winter. Die sind dann im Winter wirklich Wohnungs- oder Hauskatzen. Und im Sommer sind sie jetzt aber, also die Katzen jetzt wirklich rund um die Uhr draußen, weil es ja auch nicht dunkel wird. Und ja, aber die kommen eigentlich ganz gut damit klar. Und unser Husky, wir haben ja auch einen Husky, der liebt es natürlich, wenn es kalt ist. Also der kommt bis minus 30 Grad locker draußen klar, fühlt sich auch sehr wohl. Und dann ab minus 30 Grad ist er auch nicht mehr so begeistert. Aber ja.
Aber echt cool, was ich sehr, sehr lustig fand, was du in einer Podcast-Folge erzählt hast, dass man ja gar nicht so auf dem Schirm hat, dass bei gewisser Temperatur einfach die Technik auch nicht mehr so funktioniert. Also das hatte ich tatsächlich schon gehört, dass man irgendwie, wenn man im hohen Norden ist, irgendwie das Handy so in der Innentasche von der Jacke am besten unterm Schal packen muss, damit der Akku nicht sofort abschmiert oder so. Aber du hast erzählt, dass es mit dem deutschen Auto bei euch im arktischen Winter dann auch ein bisschen schwierig wurde. Magst du das nochmal erzählen?
Ja, also das war uns tatsächlich überhaupt nicht bewusst vorher, bevor wir hergezogen sind, dass es von den Autos so eine Winteredition quasi gibt, Winter Editions. Und dann ist immer so verrückt. Ich meine, man muss sich halt überlegen, dass ich weiß nicht, wie viele weltweit in solchem extremen Klima leben. Das sind, ich schätze jetzt mal, vielleicht 5 Millionen Leute, können auch komplett falsch sein, aber ich schätze mal, viel mehr Leute werden nicht nördlich des Polarkreises oder in dieser Polregion der Erde leben. Und das ist natürlich kein großer Markt und deswegen gibt es auch nicht so viele, also machen auch nicht alle Autohersteller haben so eine Winteredition. Und unser Auto, was immer noch fährt, ist aber an Zitrönen zum Beispiel. Und da ist halt, da haben wir nicht auf dem Schirm gehabt, dass dieses AdBlue, was man da reinfüllt, bei minus 15 Grad einfriert. Aber wir haben ja schon, also ab Oktober ist es normalerweise, schneit es normalerweise, ab Anfang Oktober haben wir den ersten Schnee. Und der ist auch zum Beispiel dieses Jahr halt wirklich liegen geblieben bis Mitte Mai. Und wir haben halt schon, also minus 15 Grad kommt, finde ich jetzt halt nicht mehr kalt. Also es ist halt jetzt, da lacht man halt jetzt drüber, weil es ist halt einfach nicht kalt. Aber man hat halt kontinuierlich minus 15 Grad und kälter. Und das ist natürlich schlecht, wenn man solche Autos hat. Und die Autos brauchen auch alle zum Beispiel so einen Motorwärmer. Weil sonst natürlich die Autos nicht anspringen. Also auch die Wintereditionsautos springen nicht an, wenn es unter minus 15 Grad ist, konstant. Und das heißt, wir mussten für das Auto halt einiges nachrüsten und umrüsten. Das hat auch echt viel Geld gekostet und es wäre einfach besser gewesen. Wir hätten uns hier einfach Autos gekauft. Wir haben uns halt einen alten Volvo gekauft, der läuft und läuft und läuft. Der ist von 2004 und der ist einfach super, muss ich sagen. Der ist halt wirklich für hier oben immer nur im Norden gewesen und ist eben zum Beispiel so eine Winteredition. Und ja, also es wäre so mein größter Tipp für eine Auswanderung ist, wenn ihr wirklich in den Norden auswandert, verkauft euer Auto in Deutschland und kauft euch hier eins, auch wenn die ziemlich teuer sind. Aber gerade die älteren Modelle, die laufen halt eigentlich super, vor allem die alten Volvos.
Aber ist es nicht sowieso teuer, auch irgendwie ein deutsches Auto in Skandinavien oder jetzt Schweden in dem Fall einzuführen?
Kann man nicht so sagen. Wir waren halt da so ein bisschen lost, also between the countries. Also wir waren so zwischen den Ländern. Das ist halt also ein sehr langer Prozess bei unserem Auto leider. Aber es ist nicht generell so teuer. Es kommt immer darauf an, wie alt das Auto ist. Und unser Auto ist von 2016, glaube ich. Also noch nicht so alt. Und wenn es ein ganz neues Auto ist, dann muss man Einfuhrzoll bezahlen. Wenn es ein ganz altes Auto ist, was quasi den Umweltrichtlinien nicht mehr entspricht, dann gibt es auch so eine Art, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Strafzoll ist, aber da muss man auch was bezahlen extra. Und ich glaube, bei uns, wie viel haben wir jetzt bezahlt? Ich glaube, wir haben so um die 100 Euro bezahlt. Also,
Oh
und
ja,
das ist
das geht.
vollkommen in Ordnung.
Ja.
Denn ich meine, man muss natürlich noch dann neue
Das geht
Kennzeichen
echt.
bekommen und so. Also, das ist nicht wie in Dänemark oder Norwegen. Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen
Ah,
anders. Aber
okay.
in Schweden, das ist eigentlich entspannt.
Ja, in Dänemark ist es, glaube ich, sehr teuer. Aber genau kenne ich mich da auch nicht aus.
Ja.
Aber
Mach mal eine
um
extra
jetzt mal
Autofolge,
nochmal
glaube ich, oder?
ein.
Ja.
Genau. Aber wenn wir jetzt mal einen großen Sprung machen vom tiefsten Winter zum Sommer, der nämlich jetzt vor der Tür steht oder schon da ist sogar, wie gefällt er dir bis jetzt? Oder was macht ihn für dich besonders?
Also für mich ist der Sommer natürlich hier geprägt von dem endlosen Tag, weil wir haben ja gar keinerlei Dunkelheit mehr. Wir sind natürlich südlich des Polarkreises, das heißt, wir haben keine richtige Mitternachtssonne. Aber wir waren letztes Jahr zum Beispiel auch nördlich des Polarkreises und da ist natürlich total cool, wenn die Sonne immer am Horizont ist und nur so leicht runtergeht. Bei uns ist es aber jetzt in 3 Wochen oder 2,5 Wochen zum Mitsommer. Ich glaube, da geht die Sonne irgendwie eine halbe Stunde unter dem Horizont. Aber es ist halt immer hell. Das ist ja, kennt man ja aus Deutschland auch, dass man nach dem Sonnenuntergang noch eine Zeit lang die Dämmerung hat. Und das ist jetzt wirklich so, dass wir rund um die Uhr draußen Zeitung lesen können. Also so hell ist es jetzt gerade. Und das ist schon cool. Was ein bisschen doof ist, dass wir halt noch arbeiten müssen. Weil es halt, es ist genau das gleiche im Winter. Man kommt völlig aus seinem Rhythmus. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, wie der Körper darauf reagiert, auf diese Extreme. Weil ich habe immer mal gelesen, dass wir Menschen eigentlich gar nicht so ausgelegt sind, dass wir so 8 Stunden arbeiten oder den ganzen Tag wach sind und dann nachts schlafen, sondern dass sich das erst so entwickelt hat in der Evolution des Menschen und dass wir eigentlich früher so waren, dass wir halt immer mal Pausen gemacht haben und dann geschlafen haben. Und ich glaube, das kann ich mir halt vorstellen, dass es so ist, weil man hat eigentlich so eine ganz individuelle Zeit, also Timeline quasi in seinem Tagesrhythmus. Und wenn es so ist wie jetzt, dass es halt die ganze Zeit hell ist oder im Winter, wo es halt sehr viel dunkel ist im Dezember, da merke ich dann immer, dass ich so 14 Uhr, also genau, wenn wir jetzt aufnehmen, dass ich dann einfach so müde werde und dass ich jetzt mich hinlegen könnte und schlafen könnte, dass ich dann aber auf einmal nachts um 3 oder so total wach bin. Also es ist ganz verrückt. Man hat einen ganz komischen Tagesrhythmus und es geht meinem Mann und den Kindern halt auch so. Und jetzt ist es gerade ein bisschen anstrengend, weil wir müssen uns jetzt in dieses Korsett reinzwängen, morgens zu einer bestimmten Zeit aufzustehen und irgendwo zu sein. Und bald sind ja Ferien für uns alle, dadurch, dass wir beide Lehrer sind. Und dann weiß ich einfach, dann gehen wir halt echt mit dem Flow. Also dann sind die Kinder bis um 10, 11 wach, einfach weil die nicht müde werden vorher. Und dann schlafen wir aber auch total lange. Also es ist ganz verrückt. Weil es bringt dann auch irgendwie nichts mehr, man kämpft wirklich richtig hart daran, diesen Rhythmus, der einem von außen gegeben wird, aufrechtzuerhalten. Das ist richtig, richtig anstrengend, dagegen anzukämpfen. Und wenn man das dann kann im Sommer, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum hier auch recht früh die Ferien sind, weil es halt allen Leuten so geht. Und alle haben ja lange Ferien. Der Sommer ist ja für viele die längste Zeit so Urlaub. Und ja, dann ist ganz angenehm so. Und dann trinkt man aber auch abends um 10 noch Kaffee und hat das Gefühl, man hätte jetzt Kaffee trinken Zeit. Also es ist
Ja.
wirklich verrückt.
Ich wollte nochmal auf den Aspekt der Jahreszeiten zu sprechen kommen, weil es sind ja wirklich sehr extreme Jahreszeiten da oben. Man hat einen extremen Sommer, man hat einen extremen Winter und vielleicht auch einen extremen Frühling oder Herbst. Was ist so deine Lieblingsjahreszeit dort? Weil ich könnte mich jetzt, glaube ich, gar nicht entscheiden. Also was gefällt dir besser, der tiefe, frostige Winter oder dieser ganz helle Sommer?
Also bevor ich
Oder
herkam,
Herbst oder Frühling?
bevor ich herkam, hätte ich halt gedacht, dass ich auf jeden Fall den Sommer mag, weil ich eigentlich immer so ein Sommermensch war. Tatsächlich muss ich jetzt aber, kann ich jetzt die Frage ganz, ganz klar beantworten und muss sagen, dass ich den Winter viel, viel besser finde hier oben. Weil jetzt bin ich gerade noch, jetzt ist es Anfang Juni, jetzt bin ich gerade noch in so einer High-Energy-Phase, sag ich mal. Jetzt habe ich noch ganz viel Energie und die Sonne gibt einem halt unglaublich viel Energie. Aber bei mir ist es wirklich so, dass ich halt sehr wenig schlafe zurzeit. Und naja, das ist dann so ab Mitte Juli, Ende Juli, dass man einfach erschöpft. Also man ist so man ist einfach richtig, richtig erschöpft von diesem kontinuierlichen Licht. Und es gibt da auch irgendwie so einen Film, ich glaube, der heißt irgendwie Midnight, nee, Insomnia heißt der, glaube ich. Das ist ein ganz alter Film, der spielt in Alaska und so, da geht es so ein bisschen darum, dass so ein Kommissar, der da halt hinreist, gar nicht drauf klarkommt auf diese Helligkeiten und irgendwann wahnsinnig wird von dem Schlafmangel. So extrem ist es bei uns nicht, aber es ist schon so. Und ich glaube, da geht es ganz vielen hier oben im Norden so, dass es echt anstrengend für den Körper ist. Währenddessen der Winter, und gerade die dunkelste Zeit des Jahres, hätte ich vorher nie gedacht, ist eigentlich für mich die schönste Zeit, weil wir leben dann in so einem, es ist, als würde man auf einem anderen Planeten leben. Das Licht ist so surreal. Man hat eigentlich nur Sonnenauf- und Sonnenuntergang, weil um 14 Uhr ist es dann schon wieder dunkel und ich glaube um 9:30 Uhr oder so geht die Sonne auf. Aber man hat halt davor und danach durch die Erdkrümmung, ich kann das alles nicht so gut erklären, aber ist es wirklich so, dass man ganz, ganz lange noch Licht hat, also davor und danach. Und dann gibt es die blaue Stunde zum Beispiel und dann ist alles blau. Und dann geht es über in, also wirklich ist es verrücktes Licht und alles draußen blau aussieht. Und durch den Schnee ist es ja auch relativ hell. Und dann kommt so die Phase, wo alles rosa ist, also richtig pink. Und
Krass.
auch alles ganz verrückt aussieht. Und dann kommt die Phase, wo es alles orange ist. Und dann wird es vielleicht ein kleines bisschen mal, dass man so das Gefühl hat, okay, jetzt ist ein bisschen Tageslicht, weil die Sonne wirklich nur ganz leicht über den Horizont rüberkommt. Also sie ist wirklich gerade so komplett drüber und dann geht sie wieder unter. Da hat man das Gefühl, man hat ein bisschen Tageslicht und dann geht es halt wieder los, dass die Phasen rückwärts wiederkommen. Und es sieht einfach so verrückt aus draußen, dass ich das jetzt schon wieder so ein bisschen vermisse, wenn ich mir jetzt auch Bilder angucke und ich mir so, ach, so schön. Und ich fange schon wieder so langsam, ich freue mich jetzt noch auf den Sommer, aber ich weiß, so in 4 Wochen sage ich mir, oh, jetzt könnte auch dann der Winter bald wiederkommen.
Ach krass, okay. Also ich bin noch ein Stückchen südlicher als du, aber das mit dem Licht kann ich gut verstehen. Also ich habe jetzt auch so ganz fette wie heißen die auf Deutsch? Die Verdunklungsvorhänge, heißt das so?
Rollos, Jalousien.
Okay. Nee, das haben sie ja hier nicht. Die haben hier nur so komische Teile, die gar nichts bringen. Aber ich habe jetzt so richtig dicke Gardinen, weil ich auch sonst um 3:30 oder jetzt um 3, glaube ich schon, scheint die Sonne ins Zimmer und ich kann dann auch nicht mehr schlafen. Dann ist Ende Gelände und dann hänge ich den ganzen Tag nur rum. Und jetzt habe ich so fette Dinge angebracht, weil ich sonst auch dachte, so, nee, ich habe sonst jeden Tag nur schlechte Laune oder weil ich halt einfach so krass übermüdet bin. Also diese Sonne ist schon extrem. Also da muss man sich schon richtig abdunkeln irgendwie im Schlafzimmer, wenn man nicht komplett fertig sein will.
Ja. Wie ist es dann im Vergleich im Winter, wenn es dann so dunkel ist, fällt es euch dann schwerer, wach zu werden, weil es einfach die ganze Zeit dunkel ist? Dann muss man dann schon kämpfen, dass man um 8 in der Schule einigermaßen fit ist.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist dann das Gleiche, dass man dann auch, hat man auf einmal auch keinen Rhythmus mehr. Da ist ja dann meistens Weihnachten zum Glück, dass man da so die 2 Wochen, wo es so richtig dunkel ist, die ist man dann ja zum Glück auch zu Hause. Und wir haben halt so ein Tageslichtwecker, der hilft mir da zum Beispiel total, der dann so langsam hell wird, der so imitiert. Das kann man ganz gut überbrücken währenddessen. Ich finde, wir haben auch Verdunklungsrollos, wir haben noch diese Gardinen. Trotzdem kriegt man das halt nicht dunkel und mir ist jetzt aufgefallen, diese Zeit davor fehlt halt einfach. Also der Körper braucht eigentlich auch die Zeit, diese Stunden der Dämmerung davor, um müde zu werden. Und die kann man nicht so leicht imitieren, wenn es halt einfach komplett taghell ist. Also auch für die Kinder. Also meine Freundin meint jetzt schon so, ja, ich soll halt irgendwie schon 2, 3 Stunden vorher überall alles runter machen, alles dunkel machen. Aber ich finde es halt irgendwie auch ein bisschen schade, wenn man jetzt draußen so schön ist, dann will man ja auch die Zeit draußen haben. Und ja. Ansonsten zu den anderen Jahreszeiten. Im Endeffekt ist es tatsächlich so, es gibt ja diese zwei Extreme hier, Sommer und Winter. Der Frühling ist extrem kurz. Ich würde sagen, der Frühling sind vielleicht so immer so, das ist mein, wir sind ja jetzt seit 3 Jahren hier und es war eigentlich immer zwischen 10 Tagen und maximal 20 Tagen, würde ich sagen. Also 2,5 Wochen.
Auch.
Es ist so der Frühling. Den mag ich überhaupt nicht, weil das ist einfach so in Alaska sagt man dazu Mud Season und es ist halt hier auch, also dann ist es einfach nur Schneematsch. Also das erinnert mich immer so ein bisschen an den deutschen Winter. Da ist es dann grau und nass und matschig. Und das finde ich halt ein bisschen doof. Ansonsten der Herbst ist wunderschön, auch sehr intensiv, auch immer nur so 2, 3 Wochen. Aber dann ist alles gleichzeitig gelb und es gibt so ein ganz klares Licht und das Blau sieht so ganz verrückt aus des Himmels. Also das finde ich auch sehr, sehr reizvoll, auch weil ich auch viel fotografiere. Und ansonsten ist es aber schon so, dass eben der Winter, der lässt sich ja auch noch einteilen in verschiedene Phasen des Winters und die sind sehr unterschiedlich. Also man merkt, eigentlich geht alles sehr, sehr schnell. Auch wenn man von außen denkt man immer, okay, Winter und Sommer. Aber es ist tatsächlich, die Natur ist viel, viel schneller hier oben als in Mitteleuropa. Also es gibt halt den. Herbst, Winter, dann gibt es den Hochwinter oder Mittwinter, dann gibt es den Frühlingswinter, dann gibt es halt den kurzen Frühling und dann haben wir den Frühlingssommer, den Hochsommer, den Herbstsommer, dann kommt der Herbst und dann geht es wieder von vorne los. Und das sind immer nur so wenige Wochen und die gehen sehr, sehr schnell vorbei und das ist auch sehr spannend, das zu sehen, wie die Natur sich hier wandelt innerhalb von kürzester Zeit.
Ja, ich meine, da gibt es auch irgendwie bei, habe ich gesehen, bei SWT Play oder so eine Doku oder so, 12 Årstider oder so ähnlich. Also ich glaube, da geht es
Ja.
hauptsächlich um die Sami oder so, aber da werden auch diese vielen unterschiedlichen Jahreszeiten mit beleuchtet.
Ja.
Aber das hatten wir hier auch im Frühling. Also es hat irgendwie geschneit im April, Ende April und dann war so eine Woche später Sommer. Irgendwie haben sich alle gefragt, so, wo war jetzt genau der Frühling? Der war nicht da. Der war wirklich nicht da.
Ja.
Ja. Also was die hier gerade veranstalten mit dem Wetter, ist mir auch ein Rätsel. Aber gut, steckt man nicht drin, müssen wir durch. Wie ist es, du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen mit dem Licht und so, aber Wildnis bei euch oben ist ja noch eine ganze Menge mehr. Du hast das schon mal angedeutet im Blog oder auch auf Instagram, so mit Rentieren, Wölfen, Bären in der Nähe. Ist das gruselig oder ist das so, naja, ist halt so und man arrangiert sich?
Also es ist schon teilweise, also man gewöhnt sich daran, muss ich sagen, dass man einfach die Präsenz der Natur spürt und auch immer wieder spürt, dass man nicht in der Mehrzahl ist, wie jetzt wahrscheinlich im Rest von Europa, sondern dass man hier als Mensch in der Unterzahl ist im Vergleich zu den wilden Tieren. Und es gibt schon Vorsichtsmaßnahmen, die man so trifft. Also zum Beispiel, was so den Müll angeht, mit Essensabfällen und so, dass man da einfach aufpassen muss, weil wir halt einfach sehr viele Bären haben hier in Nordschweden. Wir haben sogar so viele Bären, dass die halt auch gejagt werden. Das ist auch so Bärenjagdsaison ist dann immer. Und es ist teilweise schon so, dass es auch, dass es halt auch ein bisschen, dass sie halt auch immer zu näher an den Menschen kommen, muss man sagen. Also die gewöhnen sich in den letzten Jahren sehr daran. Also es gab immer so, wir haben vorher mal gelesen, bevor wir hier ausgewandert sind, dass irgendwie 1900, das steht irgendwie im Internet, wenn man es googelt, dann steht da irgendwie, ja, 1910 oder so gab es den letzten Zwischenfall zwischen Bären und Menschen in Schweden. Aber das ist halt totaler Quatsch, das habe ich dann so meinem Kollegen erzählt und er meinte so, nee, das stimmt aber nicht, mein Onkel wurde von Bären getötet. Das war so,
Ja,
okay, und
das war
der war halt mein
1910.
Alter. Genau, sie sind halt gleich alt. Das war so, okay. Ja, also es ist schon, es gibt immer wieder Zwischenfälle, definitiv. Gerade im Herbst ist es halt und im Frühling sind immer die gefährlichen Phasen, was die Bären angeht. Und da gehen wir dann auch eigentlich zum Beispiel nicht in den Wald oder nicht gerne in den Wald. Beziehungsweise letzte Woche gerade erst habe ich so eine riesige Spur gefunden beim Spaziergang. Die hat sehr viel größer war als die meines Hundes. Mein Hund ist sehr groß, also der, ja, ist schon so, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber der kann halt locker seinen Kopf auf den Tisch legen, wenn er jetzt hier neben mir sitzen würde. Also das heißt, er hat schon sehr große Pfoten, aber der, ja, das war nochmal sehr viel größer, die Spur, die ich gefunden habe. Ich glaube, das war tatsächlich ein Luchs, das sah erst eher aus wie eine Luchsspur. Und genau, Luchse gibt es hier. Ich habe tatsächlich auch eigentlich alle Tiere schon gesehen. Also ich habe ein Bärenjunges gesehen. Ich habe einen Luchs über die Straße laufen sehen. Ich habe Vielfraß schon gesehen und auch schon Tiere gefunden, die halt von einem Vielfraß getötet wurden. Das war ein bisschen unangenehm. Und ich bin auch tatsächlich schon Wölfen begegnet im Wald. Und das war, glaube ich, meine krasseste Erfahrung, weil ich hatte dann so mit meinem deutschen Denken, habe ich halt gedacht, naja, die haben ja viel mehr Angst vor mir als ich vor denen. Aber so war es halt nicht. Also es waren halt vier junge Wölfe, die mir entgegenkamen. Man muss dazu sagen, mein Hund ist vorher weggerannt. Der hat einen Hasen gejagt und ich habe halt nach dem gerufen. Und auf einmal kamen halt vier Tiere um die Ecke, total neugierig. Und die waren so, naja, so 200 Meter entfernt nur. Und ich dachte mir, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Erst habe ich mir irgendwie eingeredet, das sind Rentiere, aber ich habe dann relativ schnell erkannt, dass es keine Rentiere sind, weil die Rentiere sind halt schon ein bisschen scheuer und die kamen einfach auf mich zugelaufen. Und wir hatten vorher immer schon
Krass.
überall so Spuren gefunden von Wölfen, ganz nah an unserem Haus. Und das war halt ein bisschen gruselig, weil die halt wirklich sehr, sehr nah an unserem Haus waren. Ja, und da bin ich dann halt auch. Ich habe mich dann halt genauso verhalten, wie man es irgendwie. Wir haben uns vorher so ein bisschen YouTube-Videos angeguckt aus den USA. So, was mache ich, wenn ein Bär oder wenn ein Wolf kommt und so. Und dann habe ich mich halt ganz groß gemacht und habe halt richtig krass gebrüllt. Aber die kamen halt immer näher auf mich zu. Also, die waren sehr, sehr interessiert. Die hatten gar keine Angst.
Also
Und dann
funktioniert
bin
es nicht.
ich, nee, überhaupt nicht. Und dann bin ich halt, habe ich richtig, mich richtig groß gemacht und bin dann so rückwärts gelaufen und habe denen halt nicht den Rücken zugedreht und habe mich auch überhaupt nicht getraut, dann zu rennen. Also ich bin den ganzen Weg total schnell, also ganz lange rückwärts gelaufen und dann bin ich ganz schnell zurückgelaufen, aber eben nicht gerannt, weil ich dachte, wenn die merken, ich renne, dann zeige ich ja, dass ich ein Beutetier bin. Und das war schon, also es ist schon sehr extrem und was so die Kinder angeht, also unsere Kinder können halt, dürfen halt nicht alleine in den Wald gehen. Also das kenne ich auch von anderen, auch von Schweden hier. Also keiner lässt seine Kinder gerne unbeaufsichtigt im Garten, wenn es direkt am Wald ist und so. Also ist schon eine Sache, der man sich bewusst ist, sag ich mal.
Und warum meintest du jetzt vorher nicht Rückenkehren? Das darf man auf keinen Fall machen, oder wie?
Nee, also man darf auf keinen Fall den Rücken zudrehen. Und
Okay, wusste ich nicht. Gut, hast dazu gelernt.
Signalisiert ja Flucht.
Ja, zu Recht.
immer angucken und zeigen, ich bin hier eigentlich der Chef, so ich bin kein Futter. Und tatsächlich ist es mir auch schon passiert. Also ein Schüler von mir, der ist auch mit seinem Hund spazieren gegangen und der hat ja gar nicht nachgedacht. Der hat irgendwie einen Bären getroffen, auch nicht weit weg von dem Haus. Und der Bär hat erst geguckt und der hat aber einen Hund auch nicht an der Leine. Der Hund ist dann vorgerannt. Und hat angefangen zu bellen und dann ist der irgendwie dem Hund hinterhergerannt und hat irgendwie, also der Bär hat sich dann schon so hingestellt in so eine Drohposition, also das ist total verrückt. Also man denkt dann auch in so einem Moment nicht so richtig nach manchmal. Aber ja, das ist definitiv, sollte man sich dessen bewusst sein. Zum Beispiel habe ich ja auch gelernt, dass man nicht nach dem Hund pfeifen darf. Also ich habe meinem Hund auch gar nicht beigebracht, dass ich ihm pfeife, weil die
Okay.
Bären, das haben wir auch schon gehört, die Bärenmutter, die pfeift halt nach ihren Kindern. Und die sind halt am gefährlichsten, sind halt die Bärenmütter mit den kleineren Bären. So klein sind die auch meist gar nicht mehr, weil die sind irgendwie 3, 4 Jahre bei ihrer Mutter. Da sind die dann schon total groß auch. Und das ist so ihr Warnruf. Und das klingt genauso, als würde, also fast genauso, als würde ein Mensch pfeifen laut. Und
Ach
deswegen soll man
krass,
halt in
okay.
den Wäldern hier nicht pfeifen. Das haben uns dann halt die Locals hier gesagt. Also ich wusste das gar nicht. Über sowas habe ich mir vorher nie Gedanken gemacht.
Wusste ich auch
Ist
nicht.
das was, was die Kinder dann auch in der Schule irgendwie lernen, wie man sich dann im Wald oder mit den entsprechenden Wildtieren verhält?
Ja, also die lernen hier ganz viel. Es gibt auch im Sportunterricht so ein Fach in Schweden, das heißt Orientering. Und also quasi Orientierung. Und da gibt es alle möglichen Sachen, die man da lernt. Also wie man Feuer macht, wie man in der Wildnis klarkommt, wie man sich orientieren kann, wie man einen Kompass liest. Und da werden dann auch solche Sachen mitvermittelt. Und viele Schweden haben halt auch so, gibt es ein extra Wort für, das heißt irgendwie Björnfroster. Björnfroster, ja. Da haben wir so eine Bärenangst, also Angst vor Bären. Und das ist auch so das Tier, vor dem die Schweden irgendwie nach einer Umfrage am meisten Angst haben, wenn sie in den Wald gehen.
Ah,
Also,
krass.
ja.
Aber ein Rind.
Also wir haben auch, glaube ich, das ist also die größte Bärenpopulation Europas hat man hier in Nordschweden. Also
Krass.
wusste ich vorher auch nicht. Weiß nicht, ob ich dann hierher gezogen
Nee, wusste ich
wäre.
auch nicht. Also gut, hier in Finnland gibt es die ja auch. Also gar wohl relativ weit südlich. Aber ich bin Gott sei Dank noch keinem begegnet, habe ich auch nicht vor. Ich hoffe, es bleibt so. Na krass, aber ein Rentier oder so
Ja,
stand noch
stimmt.
nicht auf deiner Terrasse, weil das bin ich jetzt auch schon voll.
Doch, doch, doch.
Ja, aber das finde ich so krass. Die haben keine Angst. Die kommen dann einfach irgendwie zu deiner Tür und sagen, hi, was geht?
Ja, genau. Also die Rentiere sind ja gehören ja alle jemandem im Schweden. Die haben ja alle einen Besitzer. Rentiere sind ja so halbdomestizierte Tiere. Das heißt, die sind schon an Menschen gewöhnt. Und Rentiere sind hier. Also für mich war es am Anfang so, als würde ich einen Elefanten auf der Straße sehen. Für mich war das so exotisch. Und die Schweden denken sich einfach nur so: Oh Gott, schon wieder Rentiere auf der Straße. Also es ist halt ein Teil unseres Alltags, ist es natürlich schon, hier Rentiere zu sehen. Jetzt hier in Skellefteå gerade natürlich nicht, weil die wandern ja immer, die werden immer umgesetzt. Im Moment, im Sommer sind sie halt im Fjell und im Winter sind sie an der Küste. Und dann gibt es auch noch Waldrentiere, die sind immer an der gleichen Stelle. Die gibt es halt mehr in Finnland, weil es in Finnland halt nicht so ein Fjell gibt, so ein vergleichbares wie halt in Schweden. Ja, also die sind ein richtiger Bestandteil unseres Alltags.
Ja. Ich muss auch noch mal so hoch nach Schweden. Ich möchte auch Rentiere
Ja,
sehen.
genau, man muss halt ein bisschen vorher gucken, welche Jahreszeit das dann ist und wo die dann ungefähr zu finden sind. Aber jetzt zum Beispiel sind am
Ja.
Wildmarkswegen sind ganz, ganz viele. Wenn man da jetzt mit seinem Auto hinfahren würde, dann sieht man die wirklich zu Tausenden. Also wirklich nicht übertrieben.
Ich muss auch sagen, das war so eins der, sorry, das war so eins der Lieblingsbilder, was ich da auf deinem Instagram-Feed so gesehen habe, wie du das große Rentierbild gepostet hast.
Ja, das ist der
Das fand
einige.
ich sehr, sehr schön.
Ja, ja, ich
Ja.
mag die auch sehr gern.
Aber noch ein wichtiges Thema, Nordlichter. Was ist die beste Zeit für Nordlichter?
Also ich sage immer, ich kriege die Frage ja so oft gestellt, ich empfehle immer den März, Denn generell ist der März auch die beste Reisezeit, um hier nach Nordschweden zu kommen, denn es ist meistens nicht mehr so kalt. Meistens kann, es können auch nochmal minus 40 Grad sein, so ist es nicht, aber es ist nicht mehr ganz so kalt wie in den vorherigen Monaten. So Januar, Februar ist immer am kältesten. Und die Tage sind halt schon ziemlich lang. Die Tage sind ja dann schon länger als in Deutschland. Und man hat, die Sonne wärmt schon so ein bisschen, man kann halt viel draußen machen und man hat meistens wirklich eine gute Chance, Polarlichter zu sehen. Es ist immer so am Anfang und am Ende der Saison. Also die besten haben wir immer im März gesehen. Dann ab April kann man eigentlich keine mehr sehen, so weit im Norden. Und ja, so Anfang September ist immer so die beste Zeit.
Ich wollte noch mal kurz zu den Rentieren zurück, weil das mich noch an die Sami erinnert. Und Lappland ist ja das Land der Sami, also dem indigenen Volk Europas oder des Nordens hauptsächlich. Erlebt ihr die samische Kultur und Lebensweise irgendwie im Alltag oder ist es an der Schule Thema oder ist das so völlig nebenher getrennte Welten?
Also sagen wir mal so, es ist ein sehr schwieriges Thema. Das hat mich sehr überrascht an Schweden, hat mein Bild von Schweden auch stark verändert, wie mit den Samen umgegangen wurde und auch immer noch wird. Ich kann jedem den Film auf Netflix empfehlen, Stolen auf Englisch, Stolt auf Schwedisch, gestohlen auf Deutsch, ich weiß nicht genau. Den gibt es auf jeden Fall auch auf Deutsch. Und der zeigt halt sehr, sehr gut, wie die Situation der Samen ist in Nordschweden. Und wir werden dazu auch demnächst einen Podcast aufnehmen, weil tatsächlich Freunde von mir Samen sind und einer auch sehr politisch aktiv ist. Und insofern, man kriegt es schon einerseits mit, aber es ist halt schon eine Gruppe, die sehr starkem Rassismus ausgesetzt ist und viele Repressionen erfährt nach wie vor. Und deswegen ist es halt ein sehr schwieriges Thema. Aber es ist schon so, dass zum Beispiel im Februar ist ja so samischer Nationaltag, weil es ja eigentlich heißt ja das Land hier oben Sápmi. Und ja, nicht unbedingt Lappland, sagen wir mal so. Und da wird dann schon auch ein bisschen was gefeiert. Und es gibt mittlerweile halt auch samische Kindergärten und so, also wo dann halt eben die verschiedenen Sprachen gesprochen werden. Es gibt ja sehr viele verschiedene Sami-Sprachen, die auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Viele verschiedene Traditionen. Und ich glaube, wenn man das so richtig erleben will, wie aber so die samische Kultur ist, dann kann ich jedem empfehlen, nach Jokkmokk zu dem Wintermarkt zu fahren. Denn der ist wirklich ein Fest der Sami, wo man wirklich nur samische Sachen halt hat, Traditionen hat, die ganzen verschiedenen, also alle haben dann auch ihren Kold an, also ihre Festtagsbekleidung, die man ja auch so von den Bildern her kennt. Ansonsten im Alltag laufen die Samen halt, sehen halt genauso aus wie die Schweden, sag ich mal. Also da sieht man jetzt keinen Unterschied. Manchmal kann man es ein bisschen erkennen an bestimmten Schmuck oder so, der getragen wird. Und ich finde es halt ein bisschen witzig, dass halt viele, die hier leben, also zum Beispiel gibt es ja im Unterricht in der Schule gibt es Sleut, also so Handwerken als Unterrichtsfach. Und da wird dann halt Schmuck gemacht. Und ich denke dann immer so, alle Kinder machen dann eigentlich samischen Schmuck, weil ich bin mir sicher, dass man diesen Schmuck nicht in Südschweden macht. Das sieht genauso aus wie die alten samischen Schmuckstücke, die man so macht, viel mit Silber. Und das sind dann so eine Lederarmbänder und dann wird dann, wenn dann so Silber, wird da so raufbestickt. Und das machen halt alle Schüler in Schweden, also in Nordschweden hier bei uns, also in Lycksele und auch in Skellefteå. Und wenn man sie dann aber fragt, dann sagt halt keiner, dann gibt es wenige, die wirklich sagen, dass sie Sami sind. Sagen sie, nein, wir sind Schweden, wir sind doch keine Sami. Und es gibt eben auch so ein Lappe zum Beispiel, wusste ich nicht, dass es halt ein Schimpfwort ist. Also es ist halt genauso wie das N-Wort im Englischen. Und es ist tatsächlich aber immer noch sehr geläufig, gerade wenn man so als Ausländer kommt und dann halt irgendwelche Fragen stellt an, sag ich mal, Schweden, dann wird halt auch sehr schlecht über die Lappen gesprochen. Also ich war da wirklich überrascht, dass es so doch immer noch ein Kampf ist, vor allen Dingen auch um die kulturelle Selbstbestimmung. Und gerade die Rentiere sind halt für viele ein riesen Streitthema, weil die sind natürlich, die gehören halt den Samen. Und ja, da gibt es halt immer wieder auch staatliche Repressionen. Es gibt auch gar nicht mehr so viele Leute, die es überhaupt noch machen können, diese Rentierzucht. Andererseits braucht die Landschaft hier aber eigentlich die Rentiere, weil es ist ja eine Jahrtausende alte Kulturlandschaft, die so entstanden ist durch diese Rentierzucht. Und die Wälder sind halt so entstanden, die fressen halt bestimmte Sachen und müssen eben umherwandern. Das sind halt Tiere, die sind wie Zugvögel, die kann man halt nicht im Stall halten. Und ja, da gibt es aber dann auch immer wieder leider traurige Sachen. Also es werden immer wieder Rentiere mit Absicht überfahren und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich ein sehr weites Feld, was ich vorher nicht gedacht hätte. Und dadurch kriegt man schon einiges mit, vor allem weil wir samische Freunde haben. Und man kriegt schon auch mit, dass es einen ziemlichen Rassismus gibt, leider, gegen die Samen.
Ja, krass.
Ja, ist irgendwas, was man wirklich bei Schweden gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Da hat man zumindest so in Deutschland immer so dieses Bullabü-Dings und alle sind so happy und freundlich zueinander. Aber dass es da auch so das ein oder andere Thema gibt, wo man dran arbeiten müsste, das ist echt nicht so auf dem Schirm. Nee, nee.
Und jetzt in wenigen Wochen ist ja Midsommar. Und wirst du das irgendwie ganz traditionell feiern oder wie feiert ihr immer Midsommar?
Ja, also Midsommar ist ja in Schweden fast wichtiger als Weihnachten, würde ich sagen. Ja. Das heißt also, alle freuen sich auf Midsommar und es ist ein großer, wichtiger Tag im Kalender. Tatsächlich werden wir auch mit Freunden feiern und wir gehen dann auch zu so einer Feier und tanzen um die Stange, weil unsere Kinder das natürlich auch so kennen und die üben das ja auch in der Schule und so. Das ist halt eine wichtige Sache. Dann nach diesem offiziellen Teil, dieses um die Stange tanzen, ist es tatsächlich aber eigentlich ein Fest für die Familie. Und deswegen ist es da auch als Ausländer, der jetzt, ich bin ja nicht mit einem Schweden verheiratet, es ist tatsächlich gar nicht so leicht, da irgendwie reinzukommen. Also wir feiern einfach meistens, das ist auch ein komisches Gefühl ganz oft, weil stellt euch vor, ihr würdet irgendwie Weihnachten feiern ohne Familie. Oder dann, also es ist halt, an den Momenten merkt man dann manchmal so ein bisschen, dass man halt nicht dazugehört, weil man halt kein Schwede ist. Weil, wie gesagt, nachdem dann um die Stange gestanzt wurde, gehen halt alle nach Hause und feiern in ihrem Garten. Aber wir feiern auch mit deutschen Freunden und wir machen dann quasi unser eigenes Midsommar. Aber wir machen es natürlich auch so, weil einfach weil es so schön ist. Wir Mädels ziehen uns halt schöne Kleider an und die Männer haben alle Leinenhosen und ein Hemd. Und dann machen wir uns Blumenkränze und also haben Blumenkränze im Haar und das ist schon sehr schön. Und dann werden wir halt auch mit Freunden feiern.
Sehr cool, also ganz klassisch. Und die typisch schwedische Midsommertorte, die Erdbeertorte, gibt es die auch?
Ja, also ich muss sagen, das ist ja so ein bisschen lustig, dadurch, dass ich bin ja nicht in der Kultur aufgewachsen, da muss ich sagen, zum Midsommer ist das nämlich richtig krass, da kostet dann so ein Kilo Erdbeeren teilweise um die 20 Euro und da bin ich auch ein bisschen zu geizig dafür.
Es wird eine kleine Torte.
Es ist immer eher eine kleine Torte, bei uns gibt es halt immer irgendwie Fisch. Und dann vielleicht auch einfach nur eine Prinzessin an Torte oder sowas. Das muss dann bei uns gar nicht unbedingt die Erdbeertorte sein. Da bin ich dann immer so ein bisschen so, ich denke, eine Woche vorher kosten die so 7 Euro. Und wie gesagt, kurz Midsommar gehen die auf 20 Euro hoch. Und das finde ich immer. Ja. Aber da kaufen natürlich alle ihre Erdbeeren. Und was bei uns halt nicht so unser Ding ist, ist dieser eingelegte Lachs in 1000 Lachshering in allen verschiedenen Varianten. das ist halt nicht so unseres, aber wir grillen halt. Und letztes Jahr war meine Mama auch da, das war total schön. Meistens geht man dann baden, man ist wirklich lange wach, man macht ein Feuer. Also es ist ein richtig schönes Fest auf jeden Fall.
Ja, cool. Ja.
Was würdest du jetzt so nach gut 3 Jahren Schweden sagen? Euer Kanal oder dein Kanal heißt ja Arctic for Beginners. Seid ihr noch Beginners oder schon Profis? Gibt es noch was ihr lernen müsst?
Ja, also vielleicht kurz zu der Entstehung des Namens. Es ist eigentlich so, also ich habe so dieses Ding mit dem Norden, also mit dem hohen Norden und mein Mann halt eher nicht so. Und ich würde auch immer noch gerne mal nach Spitzbergen und da halt leben eine Zeit lang. Also ich hätte gerne mal so diese komplette Dunkelheit. Und ich bin auch so am Überlegen, ob ich so einen Jagdschein mache, um dann halt tatsächlich auch in Spitzbergen mich frei bewegen zu können, weil das darf man ja ohne Waffenschein nicht, zum Beispiel nicht um zu jagen, sondern um halt dann da zu sein und da halt nicht unbedingt einen Guide zu brauchen, das wäre halt ziemlich cool. Deswegen heißen wir eigentlich Arctic for Beginners, weil das quasi für meinen Mann so das Nördlichste war, was der sich vorstellen konnte. Und dann habe ich gemeint, das ist dann quasi so die Arktis für Einsteiger, für Anfänger so. Und dann gucken wir mal, ob es ihm gefällt und ob ich ihn auch weiter in den Norden kriege. Aber so wie es aussieht, eher nicht. Ich glaube, wir bleiben quasi Arctic for Beginners und bleiben hier am Polarkreis. Weil ich glaube, er hat nicht mehr so richtig Lust, noch weiter in den Norden zu ziehen.
Dann kommt zu den Bären und Wölfen Eisbären dazu.
Genau.
Und ist dein Mann da auch sehr aktiv hinter dem Account oder machst du es eigentlich hauptsächlich du?
Nee, also am Anfang haben wir so ein bisschen gedacht, dass wir das zusammen machen, aber eigentlich mache ich das komplett alleine und das ganze Social Media ist irgendwie nicht sein Ding. Er ist, glaube ich, gar nicht bei Instagram und so, aber ich muss schon sagen, er unterstützt mich halt sehr. Weil er halt natürlich, ich reise ja auch viel jetzt für den Blog und ich war in Norwegen vor ein paar Wochen, ich war jetzt in Stockholm, ich habe ein paar Kooperationen dieses Jahr, wo ich dann auch nochmal nach Südschweden reise und dann auch länger weg bin. Und da bin ich ihm halt total dankbar, dass er mich unterstützt in all dem. Und es kostet ja auch unglaublich viel Zeit. Also das ist immer das, was man von außen nicht sieht. Man denkt immer, das ist so la la la, mal schnell ein Foto hochgeladen. Aber,
wir verstehen dich, es ist nicht so.
Genau. Das ist halt immer ganz lustig, weil manchmal fragen mich so Freunde, also von einem Jahr schon wurde ich mal von einer alten, älteren Bekannten gefragt, so ja, na wie ist es denn eigentlich, arbeitest du überhaupt oder machst du immer nur, bist du immer nur in deinem Häuschen und machst den Kamin an und sitzt den ganzen Tag rum und guckst aus dem Fenster.
Schön wär's.
So, naja, also es ist halt unglaublich viel Arbeit und es gehen halt viele Stunden am Tag drauf für Instagram generell und dann, wenn ich halt so ein Reel schneide, was irgendwie anderthalb Minuten dauert, dann sitze ich da halt wirklich 3-4 Stunden dran.
Also, kennen wir.
Ja.
Kennen wir.
Und die Zeit, die einem das so nimmt, das muss ja natürlich auch von meinem Mann getragen werden. Weil ich meine, wir haben 3 Kinder, 2 Hunde und 2 Katzen, ein Haus. Also da übernimmt er halt das meiste, muss ich einfach sagen. Und nebenbei arbeite ich ja auch noch an der Schule. Also es ist halt schon viel.
Wie vereinbarst du das dann zeitlich, wenn du jetzt Vollzeit in der Schule arbeitest? Und das hast du gesagt, musst du auch öfter mal dieses Jahr noch nach Südschweden für Kooperationen. Wie managst du das alles zeitlich?
Ja, also es ist halt so, dass ich nicht mehr Vollzeit in der Schule arbeite. Tatsächlich wollte ich jetzt auch 100% als Content Creator arbeiten. Ich schreibe ja auch teilweise Artikel und so, also sind ja alles Mögliche. Arbeite auch noch für eine schwedische Firma und mache da Marketing und Übersetzung. Also sehr, sehr viel im Moment. Sodass ich gesagt habe, okay, ich möchte an der Schule nicht weiterarbeiten, aber jetzt ist es halt so, dass sie keinen Lehrer gefunden haben, also keine Lehrerin, kein Lehrer und ich halt meinen Schülern jetzt auch nicht antun konnte, dass sie Fernunterricht haben, weil in Schweden wird es dann mit Fernunterricht geregelt. Das hat mein Herz jetzt nicht über die, habe ich jetzt nicht übers Herz gebracht, das heißt, ich muss jetzt halt gucken, was ich quasi quitte von meinen ganzen Projekten, die ich habe, wo ich dann ein bisschen runtergehe mit der Zeit, weil so kann ich jetzt nicht weitermachen gerade. Und ich arbeite halt eigentlich die ganze Zeit, ne? Also rund um die Uhr. Und das ist schon sehr anstrengend auf Dauer. Und da muss ich mal schauen. Aber jetzt kommen ja erstmal 10 Wochen Ferien, da habe ich dann Zeit für meine Projekte quasi. Aber dass ich halt mal so Urlaub mache oder so, das ist eigentlich selten. Das ist also, meistens bin ich mit der Kamera unterwegs und ja. Fühlt sich dann immer noch gar nicht mehr so richtig nach Urlaub an, wenn man halt eigentlich alles irgendwie teilt und
Aber voll cool, du machst es ja dann echt mit Leidenschaft, wenn du da auch so viele Stunden reinhängst.
Ja, es macht mir sehr viel Spaß, das ist schon ziemlich cool und haben sich ja auch schon tolle Sachen dadurch ermöglicht. Also mittlerweile ist es ja schon so, dass ich damit auch Geld verdiene und klar, jetzt nicht so viel, dass ich davon irgendwie leben könnte, aber es ist schon cool, dass das ist halt ein richtiger Nebenjob geworden ist.
Warst du davor auch schon so Social Media aktiv, bevor du dann ausgewandert bist nach Schweden? Oder war das dann erst so eine Idee, so jetzt wandere ich aus und jetzt nehme ich die Leute quasi mit auf meine Reise und halte das alles so ein bisschen fest?
Nee, überhaupt nicht. Also ich mochte zu Instagram so ein bisschen, also auch wie normale Nutzerin. Aber eigentlich gar nicht. Und dann war halt die Überlegung, also wir hatten damals, als wir in Spanien waren, hatten wir bei Facebook irgendwie so quasi was geteilt. Das war das erste Mal, dass wir da was gemacht haben. Ansonsten habe ich auch nie irgendwas bei Facebook damals geteilt. Das ist jetzt schon, wie gesagt, ganz schön lange her. Da haben wir so für Familie und Freunde haben wir damals so ein bisschen unsere Reise nach Spanien und so. Da hatten wir auch so einen Van und so und sind halt ewig hingefahren. Haben wir da so ein bisschen geteilt und das war ganz cool. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, vor 3 Jahren, dass halt irgendwie Facebook irgendwie gar nicht so meins ist, war es auch noch nie so richtig. Und dass ich halt gern fotografiere und gern schreibe und dachte mir, okay, ich mache halt so ein öffentliches Profil bei Instagram. Aber es war eigentlich auch so ein bisschen gedacht, halt für die Familie und für die Freunde und vielleicht für so ein paar Leute, die sich dafür noch interessieren, wie man so auswandert, weil ich selber halt so wenig gefunden habe darüber. Es ist einfach so ein bisschen, sich auszutauschen, vielleicht mit anderen Leuten, die ausgewandert sind. Aber ja, das ist jetzt gerade im letzten Dreivierteljahr, es ist ja total explodiert und jetzt bin ich ja fast bei 60.000 Followern. Das ist natürlich
mega cool.
Das ist schon krass.
Ja. Aber du hast auch wirklich beeindruckenden Content, kann man nicht anders sagen.
Dankeschön.
Total. Und vor allem ja nicht nur ein Profil, sondern auch gleich mehrere. Du machst ja mit Meermond, wenn ich das richtig gesehen habe, auch noch so Auswanderberatung oder so ein bisschen
Ja,
Schwedisch. Also
aber
ist das
genau,
aktuell noch
also
ein Projekt oder,
ja,
weil da braucht man ja auch nochmal Zeit
genau. Also im
für.
Moment gebe ich Schwedischkurse und da habe ich halt auch eine, das war jetzt auch die Überlegung, dass ich das halt ausbaue, weil ich halt, dass ich nicht mehr in der Schule arbeite, sondern eben als Schwedischlehrerin online arbeite, weil ich da halt echt eine riesige Nachfrage habe, die ich auch absolut nicht abdecken kann momentan. Ich habe momentan 4 Kurse und das ist auch ganz cool, weil einige Leute sind halt schon seit August jetzt dabei. Das ist richtig lange jetzt, irgendwie schon so ein ganzes Schuljahr bald. Und das ist auch richtig schön, wenn man da halt echt viele, viele, viele nette Leute kennenlernt und alle so eine, irgendeinen Bezug zu Schweden haben. Das ist richtig schön. Und manche haben schon ein Haus, manche leben schon in Schweden. Viele kommen wirklich aus Deutschland, Österreich, der Schweiz. Ich habe ganz viele Schweizer kennengelernt dadurch. Das ist richtig cool.
Krass.
Genau, das mache ich jetzt auch dann gleich. Ab um 16 Uhr geht wieder ein Kurs los. Diese Auswanderberatung machen wir eigentlich nicht mehr. Also das ist einfach, dauert einfach, nimmt einfach zu viel Zeit in Anspruch. Das ist zum Beispiel gar nichts mehr, was irgendwie aktuell ist. Und ja, jetzt muss ich halt gucken, so ein bisschen, was ich jetzt von meinen ganzen Sachen streiche, weil wie gesagt, die Arbeit an der für die Firma hier in Skellefteå macht mir auch sehr viel Spaß. So ein Startup, was auch in Deutschland halt verkauft. Und da schreibe ich halt die Newsletter und passt die ganzen Sachen an und macht so ein bisschen Marketing und schneidet so ein bisschen Reels für deren Online-Werbung. Das macht mir halt eigentlich total viel Spaß. Also.
Mega. Bist sehr vielseitig unterwegs.
Ja, der Podcast ist ja auch noch, den ich ja mit
Genau.
Svea Landschaft zusammen mache. Ich glaube, die kommt ja auch nochmal zu euch, wenn ich richtig
Ja.
informiert bin.
Ja.
Ja, das macht halt auch sehr viel Spaß. Also, ja, wie gesagt, aber irgendwann muss man sich mal entscheiden, was man will. Aber ich habe mich jetzt breitschlagen lassen,
Das
noch
stimmt.
ein Jahr als Lehrerin zu arbeiten, einfach weil ich ja meine Schüler auch sehr gern mag. Und wie gesagt, jetzt arbeite ich 60% und bleibe also auf jeden Fall bei den 60% und habe jetzt 40% Zeit für die anderen Sachen, die gefühlt auch alle ein Vollzeitjob sein könnten.
Ja, ich wollte gerade sagen, deine Tage sind auf jeden Fall gut gefüllt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und wie wir jetzt wissen, es hilft nichts, wenn im Sommer die Tage länger sind. Man ist halt trotzdem irgendwann müde
Genau.
Auf jeden
und
Fall.
braucht eine Pause.
Ja.
Ja, sehr schön. Wow, da haben wir jetzt wieder ganz viel gequatscht. Ja, also liebe Wiebke, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du so viel erzählt hast. Und glaube ich, nicht nur Sarah und mich, sondern auch ganz viele ZuhörerInnen für den hohen Norden begeistert hast. Also
Auf
wenn es
jeden
demnächst
Fall.
kuscheliger wird im
Ja.
Norden, dann sind das alle unsere Hörer, die dann im Norden
Ja, ich
aufschlagen.
glaube, wir haben
Genau.
viel
Genau.
Platz, also
Verteilt sich
verteilt
dann,
sich
genau.
gut. Ja.
Und wir
Ja.
verlinken deinen Instagram-Account auch nochmal in die Shownotes. Wenn ihr Wiebke finden wollt, dann unter arctic_for_beginners, glaube ich, oder?
Genau.
Genau. Da könnt ihr dann
Genau.
ihren Alltag im hohen Norden verfolgen.
Ja, und dann wünschen wir dir auf jeden Fall einen wunderschönen Sommer, schönen Mittsommer.
Genau,
Danke.
ganz wichtig.
Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche euch auch einen wunderschönen Sommer und hat mich sehr gefreut. War ein sehr schönes Gespräch mit euch.
Ja, war sehr
Vielen
schön.
Dank.
Gut.
Hadi bra.
Hey da.
Hey da.